Da finde ich ja diesen Ansatz irgendwie sehr gut. Wir reden da ja von dieser Ökosophie in der integrativen Therapie, also die Weisheit zur Ökologie und auch von diesem ökologischen Imperativ, der ja immer heißt, für mich zu sorgen, dieses Self-Caring braucht immer auch dieses Caring for Nature, also dass das eine Bedingung miteinander ist.
Ja, heute tauchen wir ein in die Welt der Naturtherapie. Was kann die Natur eigentlich für unsere seelische Gesundheit tun? Wie kann sie heilsam wirken, auch mitten in der Stadt? Wir sprechen über konkrete naturtherapeutische Interventionen, über das besondere Setting außerhalb klassischer Praxisräume und auch über das, was Naturerfahrung von einem bloßen Spaziergang unterscheidet. Und am Ende erfahren wir auch noch, was es mit der kaukasischen Flügelnuss auf sich hat und warum man als Naturtherapeutin sich vielleicht eine zulegen sollte. Wir sind die
Landschaftsgärtnerinnen der Norwosen.
Der Psycho-Podcast mit
Christina Frank
und Gerhard Hindenberger.
Willkommen zum Podcast Landschaftsgärtnerinnen der Norwosen. Heute geht es um ein besonderes Thema, das alt und neu zugleich ist. Und zwar sind das naturtherapeutische Ansätze in der Therapie und in der Beratung. Und vor allem geht es auch um die heilsame Wirkung des Waldes.
Genau, und dazu begrüßen wir recht herzlich Astrid Bolz-Watzenick. Hallo Astrid.
Hallo.
Du bist ja Psychotherapeutin und Lehrtherapeutin für integrative Therapie und beschäftigst dich eigentlich schon sehr lange mit diesem Thema. Du hast auch ein Buch dazu veröffentlicht, die heilsame Wirkung des Waldes in der integrativen Therapie. Den Link zu dem Buch, den stellen wir dann auch in die Episodenbeschreibung. Wie bist du denn eigentlich überhaupt zu diesem Thema gekommen?
Ja, danke mal für die Einladung. Und dann durch eine heilsame Erfahrung in der Lehrtherapie, in der Ausbildung zur Psychotherapeutin. Also ich habe mich sehr intensiv mit Angehörigen von Demenz beschäftigt und auch Gruppen dazu geleitet und war sehr stark in diesem Thema drin. Und meine Lehrtherapeutin Cornelia Kowasch-König hat gemeint, warum machst du nicht was Leichteres, was mehr deine Ressource ist, ja, also zur Masterarbeit. Und da war dann auf einmal ganz klar, also da war wieder die kleine Astrid, die durch den Wald rennt und die unglaublichen Spaß im Laub hat und dieses Wiederentdecken dieses jüngeren Anteils, der da so absolut glücklich war, der hat mich so veranlasst, immer mehr in das reinzugehen, war dann auch beim Betzold und seinen Kollegen in dieser Green Meditation Grundausbildung und habe da einfach so schöne Erfahrungen gemacht, dass ich gemerkt habe, das will ich zusammenbringen mit dem, wie ich arbeite und habe das auch eingebaut dann bei den Demenzangehörigen schon und war auf einmal voll in der Ressource und habe gemerkt, was für Ressource es auch für die anderen ist. Habe mich dann auch zur Naturpark-Auszeittrainerin zertifizieren lassen und habe sehr, sehr viel von Waldpädagoginnen gelernt und Försterinnen gelernt. Und irgendwie ist das dann alles zusammengegangen und war einfach schön.
Mhm. Du, und was, wie würdest du denn jetzt Naturtherapie oder auch Waldtherapie oder ich weiß nicht, Naturtherapie einer Laien in diesem Bereich schildern oder einer Neueinsteigerin in diesem Bereich schildern? Also was sind da wesentliche Elemente?
Ja, vielleicht, also ich glaube mal, es ist gar nicht kompliziert. Ich habe jetzt, bevor ich halt zu euch gekommen bin, habe ich ja den letzten Podcast von euch angehört zur KI. Und da war ja eine Frage, also oder eine Aussage von dir, Gerhard, auch, dass es ja wichtig ist, in der Anamnese eigentlich ja diese Medientauglichkeit eigentlich mit oder in die Diagnostik ein. Und da ist mir so bewusst worden, also wir fragen viel nach den Säulen der Identität und was weiß ich, was alles Mögliche in der integrativen Therapie. Aber so wirklich konkret in eine naturtherapeutische Anamnese zu gehen, ja, macht Sinn. Wenn zu mir jemand kommt, frage ich halt einfach, kann es mit Natur was anfangen, ja? Oder hat Wald für sie eine Bedeutung, ja? Oder ist das eine Ressource oder ist das keine? Also ich habe Menschen kennengelernt, für die das zunächst einmal gar keine Ressource war, sondern eher bedrohlich. Und wenn das willkommen ist oder wenn es auch passt, dann fange ich halt an, irgendwie Interventionen vorzuschlagen oder mache sie mit ihnen und über dieses Tun komme ich rein. Also es ist nichts, was ich abstrakt erkläre, sondern wo ich sehr stark im Tun lerne, verknüpfe.
Okay, jetzt bin ich schon mal ganz gespannt mit dem, wenn du sagst, dann mache ich das einfach, weil ich weiß und ich glaube zu wissen, dass deine Praxis in Graz ist, oder?
Ja, ist sie.
Wo ist da der nächste Wald?
Ist 150 Meter entfernt der Grazer Augarten. Ich habe es geschafft, dass einige meiner Patientinnen Bahnstationen früher aussteigen in der Straßenbahn und bevor sie zu mir kommen, der Mur entlang gehen und Platanen im Augarten besuchen und andere oder auch nach der Therapie. Ja, also diese entschleunigende Wirkung wahrnehmen und dann einmal schon schauen, was das für sie macht, statt irgendwie mit dem Radl vor die Therapietür zu hetzen und dort reinzukommen. Ja. Ein Beispiel, ja, aber immer bei Hausbesuche. Es gibt bei uns hier einige Pflegeheime und eine Bedingung für mich, ins Pflegeheim zu kommen, ist, dass die Patientinnen rauskommen, sprich, dass ich mit ihnen dann rausgehe in den Wald, in den Garten und wenn sie dem zustimmen oder ihre Angehörigen dem zustimmen, dann gehe dorthin und arbeite mit ihnen draußen, nicht im oft sehr, sehr, sehr bedrückenden Zimmer. Oder ich habe jetzt nächste Woche ausgemacht, eine Abschlussstunde, eine zweistündige, wo wir halt noch einmal diesen ganzen therapeutischen Weg, den wir jetzt über 2 Jahre miteinander gehabt haben, entlang eines Waldweges hier miteinander erarbeiten, reflektieren und abschließen werden.
Ja, ich weiß nicht, wie geht es dir denn so damit, weil ich gehe einmal für sich auch, weil mit Jugendlichen immer ganz gerne raus, merke aber auch so, ist es verlassen, unsere Safe Place, ja? Muss man ja irgendwie diesen sicheren Raum anders gestalten, oder? Weil man ist plötzlich unter Leuten, andere Leute sehen einen. Vielleicht gibt es Patienten, Patientinnen mit einer Allergie. Ich halte mich da immer ein bisschen zurück, also mit dem Rausgehen. Aber du machst das ganz, im wahrsten Sinne des Wortes, natürlich.
Also schon mit Vorbereitung. Also das ist, was du sagst mit den Allergien, das muss ein Thema sein vorher. Ja? Also ich kann nicht, wenn irgendwie gerade volle Gräserzeit ist, gehe nicht und jemand eine Allergie hat, gehe sicher nicht durch die Wiesen, ja. Allergiemittel ist ein Thema, es ist ja sowas wie, also ich sage immer so, Versicherung ist Sache der Klientinnen, das wird ausgesprochen, weil, wie soll ich sagen, es ist ein unklarer Raum, wie sehr ist, bin ich dann in der Haftung, wenn da jemand über eine Wurzel fällt oder nicht und ich thematisiere auch, wo wir hingehen und wo wir eventuell wen treffen könnten, wie wir damit umgehen, wenn wir wen treffen, wie ich damit umgehe, dass ich wen treffe, wie ich empfehle, dass wir gemeinsam damit umgehen, dass wir wen treffen, weil sind natürlich nicht irgendwo allein hier in einem kanadischen Wald, sondern es ist Graz und es sind viele Menschen unterwegs dann im Wald da immer wieder oder zum Laufen oder sonst was. Und das wird vorher besprochen und auch, ob es überhaupt denkbar und möglich ist. Also wenn jemand mit einer sozialen Phobie, würde ich das nicht machen. Da kann ich die Natur reinholen in einer anderen Weise. Ja. Aber wenn das geht, dann machen wir das und dann verabreden wir uns und dann ist das ein klarer Ablauf. Und vielleicht, was noch wichtig ist, also ich gehe in den Wald nicht, um dort Therapiegespräche zu machen, sondern um Interventionen zu machen, die wir dann wieder reflektieren.
Okay.
Es gibt ja dieses Walk and Talk und was weiß ich. Also das ist auch fein, wenn jemand also im Setting das schwer aushaltet, dass man sich immer gegenüber sitzt oder das ist ein enger Raum oder so. Und über dieses Gehen hat es ja einmal eine Wirkung, dass was in einen Prozess kommen kann. Aber das ist nicht so die reine Naturintervention. Also da mache ich andere, also da leite ich Übungen an, da arbeitet man Richtung Panorama, was auch immer. Ja.
Und dann mit Naturelementen.
Also das, was halt da ist. Ja.
Okay. Wie schaut überhaupt so, wenn du sagen würdest, oder wenn das sich das jemand nicht vorstellen kann, wie schaut so eine typische naturtherapeutische Intervention aus?
Im Wesentlichen, also es gibt so ein paar Übungen, die einmal fokussieren. Das eine ist einmal so diese, das habe ich in meinem Büchlein geschrieben, diese 3-2-1-Übung, wo ich auf 3 Dinge einmal fokussiere, die ich sehe, dann die ich höre und die ich letztendlich also innerlich wahrnehme und dann auf 1 komme. Das bringt einmal so in dieses gegenwärtige Spüren, ja, und dann auch wahrnehmen, was rundherum ist. Habe dann schon wahrgenommen, welche Geräusche sind jetzt da. Und dieses bewusste Eintauchen in die Natursituation, ja, also dieses Bewusstmachen, ich gehe jetzt einmal über diese Schwelle und das kann dann eben zum Beispiel sein, wenn mich gerade was sehr belastet, dass ich da für ein Symbol finde, dann einmal schaue, wo platziere ich dieses Symbol, bevor wir losgehen und inwiefern hat sich dann vielleicht da was verändert, wenn wir wieder zurückkommen, nehme ich dieses Symbol mit. Da ist es immer wichtig für mich, dass wir nichts abschneiden, abreißen oder sonst was, sondern es ist einfach was, was uns zufällt und was man mitnehmen kann. Wenn man auch dieser ökologische Aspekt wichtig ist. Und Was vielleicht noch wichtig ist, und das klingt vielleicht ein bisschen rigide, aber die ersten 10 Minuten wird nicht gesprochen.
Okay.
Wenn wir dann losgehen, dann ist es wirklich einmal so, dass es 10 Minuten darum geht, nicht zu sprechen.
Mhm.
Und nach diesen 10 Minuten, also und einmal nur wirken zu lassen, weil wir ja wissen, dass halt dieses Grün wirkt und das Ganze rundherum wirkt und da ja einiges in Gang kommt, sehr stark, sehr schnell Entspannung eintritt. Wir gehen auch sehr langsam. Es gibt bei den Naturinterventionen, wie es immer, also ist wirklich die Bitte, keine Laufschuhe, eventuell sogar zwischendurch barfuß zu gehen. Ja, also schauen wir, was passt. Gell? Also wirklich die Sinne zu öffnen. Dann ist so die Frage, was da ist. Und das ist sehr interessant, dass dann eigentlich immer gerne die Verbindung mit der Umgebung da ist, mit dem, was sich zeigt. Und dann ist so eine nächste Ebene, dann einmal mir das anzuhören oder darauf einzugehen und dann aber so zu schauen, wo könnte jetzt da wieder eine Symbolik dafür sein, um mit der Symbolik zu arbeiten.
Also wenn ihr euch jetzt fragt, wo man das lernen kann, Naturtherapie ist weder in Deutschland noch in Österreich als eigenständiges psychotherapeutisches Verfahren anerkannt, aber vermutlich ist das auch gar nicht das Ziel. Vielmehr geht es ja ähnlich wie bei kreativtherapeutischen Verfahren darum, naturbezogene Elemente gezielt und begründet in bestehende Konzepte zu integrieren, etwa in Psychotherapie, in Beratung, Sozialpädagogik oder auch im Coaching. Die Bandbreite an Aus- und Weiterbildung ist übrigens groß. Sie reicht von Naturtherapie über Green Meditation bis zur Erlebnispädagogik, Waldbaden, Wildnispädagogik und so weiter. Wenn dich das Thema neugierig macht oder du überlegst, selbst naturtherapeutische Elemente in deine Arbeit zu integrieren, haben wir für dich eine Auswahl an Aus- und Weiterbildungsangeboten in Deutschland und Österreich zusammengestellt. Alle Links und Anbieter findest du wie immer in den Shownotes zum Nachlesen, Weiterstöbern oder vielleicht auch als Inspiration für deinen nächsten beruflichen Entwicklungsschritt.
Und das Interessante ist, es ist dann oft der Strauch, der was spiegelt. Also ich denke jetzt an eine junge syrische Frau, die selbst 7 Kinder hat, ein Flüchtling war und durch Kriegsverletzungen massivste Prothesen und körperliche Einschränkungen gehabt hat. Und wir waren in einem Park und die ist unter eine Zeder gegangen und hat auf einmal dort ihre ganze Familie gesehen. Und das war unglaublich berührend. Ich kriege jetzt auch ganz laut, wie die einfach so ihr Leben in dem Spiegel gesehen hat und auf einmal über das reden konnte, was auch Ressource ist, neben dem ganzen Schrecken, der war. Für die ist das ganz ein wichtiger Ort geworden. Sie hat mir dann jetzt einmal geschrieben, sie geht dorthin und sie ist mittlerweile auch mit ihrer Familie dorthin gegangen. Und das meine ich so, also da muss ich oft so gar nicht viel tun und deswegen gibt es ja oft diesen Begriff Co-Therapeutin Natur, weil es auf einmal da ist und sich irgendwo was zeigt, mit dem wir dann gemeinsam arbeiten können.
Magst du mal schildern, was so Klienten dir vielleicht dann so in der Reflexion berichten, was sie so für Wirkungen für sich erleben?
Also am massivsten ist die Entspannung. Und das ist ja, also gerade bei Depression oder Angst, ist ja oft Anspannung und Verspannung und sowas Thema. Ja. Und das Interessante ist halt, also, dass ja eben durch diese Interventionen und durch dieses Grün, das er wirkt, ja, so eine Frische, also finde ich interessant, Grün heißt ja im Wort her Grün, frisch im Mittelhochdeutschen, dass diese Frische ja so eine Wirkung hat, dass dann wirklich die Menschen zum Gähnen anfangen, wo man dann auch wirklich so dieses leibliche Spüren reflektieren kann und dann ja so, was weiß ich, dass die Schultern runtergehen oder dass der Kopfschmerz nachlässt, also das ist so auf dieser körperlichen Ebene. Dass der Schlaf sich verbessert, ist auch so etwas auf einer körperlichen Ebene, dass sie ruhiger werden. Aber im Wesentlichen, dass durch diese tiefe Entspannung so eine Zentrierung stattfindet. So dieses Gefühl von bei sich zu sein und dann über die Gerüche in Erinnerungen einzutauchen, in Szenen einzutauchen, die interessanterweise zumeist positiv sind. Ja, also wie gesagt, es gibt da, wo es daneben liegt, die Naturintervention ist, oder denke ich vor allem an den Waldbauern, weil ich ja im Geronto-Bereich arbeite, der hat so eine Abneigung gehabt, ja, also gegen einen Wald und gegen die ganze Natur, ist nach Graz gekommen, weil er in ein neues Leben eingestiegen ist, und der hat dann Malkurse belegt und hat ganz viel Natur gemalt.
Das wollte ich nämlich gerade fragen, so ob so Erfahrungen gibt, so ob bestimmte, keine Ahnung, Symptomatiken, Störungsbilder gibt, wo das vielleicht mehr wirkt oder ob es bestimmte Personen sind, die darauf einsteigen oder vielleicht auch Widerstand oder Kontraindikationen.
Was interessant ist, ist, dass, also wenn ich mit Gruppen oder so arbeite, dass dann meistens schneller mal kommt, weil ich hätte mir nie gedacht, dass ich so langsam gehen kann, weil wir oft sehr meditativ achtsam gehen und das haben wir wahrzunehmen, ja. Das halten manche ganz schwer aus, aber wenn sie über diese Schwelle drüber sind, entdecken sie meistens was. Es gibt da Menschen, die dann sagen so, meinst du das nicht und das nehmen zur Kenntnis. Also es gibt in der Integrativen so viele Möglichkeiten, ja, also da was zu tun. Und so die Frage, wo es besonders wird, ist sicher so Angst, Depression und sehr, sehr stark auch im ganzen Geronto-Bereich. Trauerbewältigung, da merke ich einfach auch, dass es sehr interessant ist und sehr gut ist und dass es auch interessant ist, wenn schon so Richtung Demenz was da ist, weil ich da andere Ebene reinbringe, auf der ich arbeiten kann. Eben wahrscheinlich, weil eben die Sinne geöffnet sind und die andere Zugänge noch einmal kriege und in diese Geschichten mit einsteigen kann. Da geht es irgendwie ganz gut. Ich selbst arbeite nicht mit Sucht, also deswegen kann ich nicht sagen, wie es dort wäre oder nicht ist. Und phobische Menschen, da muss man natürlich aufpassen.
Was Astrid hier anspricht, Naturtherapie ist längst mehr als ein Wohlfühltrend. Inzwischen gibt es eine wachsende Zahl kontrollierter Studien und sogar mehrere systematische Übersichtsarbeiten, die ihre Wirksamkeit belegen. Für alle, die es genau wissen wollen, wir haben euch die wichtigsten Studien in den Shownotes verlinkt.
Ich finde schon, dass die Anamnese immer da wichtig ist, weil wenn ich merke, da ist noch keine Ressource oder da ist ein Widerstand, dann nicht. Ja. Aber es ist natürlich so, viele junge Klientinnen und Klienten suchen mittlerweile halt auch auf, weil sie wissen, dass ich eher so ökologisch bin, dass ich politisch eher links bin oder auch wenn wir das nicht so klar deklarieren, aber die googeln an, ja. Oder diese Naturverbundenheit, ja, also dass ihnen das wichtig ist, oder dieser ganze Bereich der Klimagefühle, ja, also die kommen gerne, ja, weil die das als Ressource sind, ihnen ist ganz wichtig. Da wäre ein No-Go, dass bei mir irgendwas mit Plastik herumsteht in der Praxis, die würden sofort abhauen.
Entschuldigung, dass ich da jetzt noch einhake. Ich finde gerade auch, dass wenn man in der Natur ist, gibt es ja auch, also man sieht ja auch Auswirkungen in der Natur von Klimawandel etc. Und dass das ja auch direkt da was machen kann mit der eigenen, also mit der eigenen Stimmung, dass das ja durchaus auch sich negativ auswirken kann.
Da finde ich ja diesen Ansatz irgendwie sehr gut. Wir reden da ja von dieser Ökosophie in der integrativen Therapie, also die Weisheit zur Ökologie und auch von diesem ökologischen Imperativ, der ja immer heißt, für mich zu sorgen, dieses Self-Caring braucht immer auch dieses Caring for Nature, also dass das eine Bedingung miteinander ist. Und es war jetzt auch in den letzten Wochen unglaublich heiß, es war unglaublich kaputt alles, ja. Und das war für die Menschen sehr belastend, aber das war auch für die Natur sehr belastend. Aber habt ihr vielleicht auch wahrnehmen können, was das jetzt mit der ganzen Natur gemacht hat, dass dieser lange Regen gekommen ist, so wie alles aufgeatmet hat. Und es gibt ja Situationen, wo der Wald nicht gesund ist, weil es einfach, weil er auch unter Stress kommt. Oder wir eigentlich kaum Urwald in Österreich haben, sondern halt wirklich diese Fichtenmonokulturen, für die ist die Zeit vorüber. Also die werden, man muss jetzt anders mit dem Wald umgehen und da gibt es ja Gott sei Dank schon ein anderes Denken und andere Strategien. Also die Zeit der Fichten ist vorüber. Aber da vielleicht auch so zu sehen, wie kann ich denn da was tun? Und da ist vielleicht diese Naturintervention insofern hilfreich, weil es hat fast was Meditatives, zu sich zu kommen. Ja, also und ich meine das jetzt nicht in einem biedermeierischen Denken, ja, aber diese Überflutung von diesem, also was unglaublich belastend rundherum ist, sei es der Ukraine-Krieg, sei es Gaza, also was die jungen Menschen alles total beschäftigt und der Trump und bei uns jetzt auch in Graz dann noch zuletzt dieses School-Shooting, also da sind wir ja noch längst nicht durch. Dieses alles einmal stehen lassen zu können und wirklich so in diese Selbstwahrnehmung zu gehen, in diese Selbstberührung zu gehen, in dieses und dann in diesen Filter zu gehen und dann zu schauen zwischen mir und dem anderen, das ist ein Zwischen, ja. Und es ist ein Stück weit meine Entscheidung, wie weit lasse ich was dazu und wie weit nicht. Und natürlich hängt es von den Krankheitsbildern ab, ob da alles das Gefühl ist, es ist alles in mir und es ist nur schrecklich oder wie sehr ich in Verbindung gehen kann und das filtern kann.
Ich kann mich fühlen mit, was du so sagst, und dann gibt es immer so eine zweite Stimme in mir, die ein bisschen immer damit hadert, dass einiges davon auch mit dieser ganzen Romantisierung von Natur auch in Verbundenheit steht. Ja, also wir haben so, jetzt sagen wir in unseren Kulturkreisen eher so diese Rousseau-Geschichte mit zurück zur Natur, wo es viel idealisierte Elemente mit reinspielt, wo die realen Gefahren und Ambivalenzen und so weiter auch ein bisschen ausgeblendet werden. Da wird Natur immer so als, auch in der Naturtherapie jetzt so als heilsamer, authentischer und unverstellter Raum gesehen. Aber manchmal frage ich mich, ist das wirklich realistisch? Verklären wir da den Wald nicht auch so ein bisschen so zu einem Projektionsraum unserer Wünsche? Und ja, vielleicht ist Naturtherapie da mehr nicht eine echte Lösung für unsere Entfremdung, sondern auch so eine Art moderne Romantik, wo auch verdrängt wird, dass wir eigentlich unsere Gesellschaft grundlegend ändern müssten.
So aufs einzelne Individuum hingeht und weg von politischen Veränderungen.
Ich glaube, das ist eine wichtige Frage. Und grundsätzlich muss man mal sagen, Natur ist gewaltig und Natur ist gefährlich. Dann erlebt man schon im Wald, wie sehr man auch Angst kriegen kann, ja, und wie gefährlich das ist. Ich finde es interessant, dass das mit der Romantik immer wieder kommt, weil ja, was ich so beobachtet habe, ist ja, je mehr Digitalisierung, desto mehr Natursehnsucht. Sehnsucht, nicht unbedingt Einsetzung. Und voriges Jahr war ein großes Caspar David Friedrich ja, und mit seinen Darstellungen der Natur und diese verdorrten Bäume, weil ja rundherum die Landschaft insofern bedroht war, weil mit den Kriegen und der zunehmenden Industrialisierung ja plötzlich das ein prekäres Gut war. Und die Menschen auf einmal gemerkt haben, da geht was verloren. Also da geht der Idylle verloren und da war die Sehnsucht dann zu groß. Das heißt aber nicht, dass in der Zeit die Menschen wirklich in den Wald gegangen sind. Also wer ist denn in den Wald gegangen? Wir können an Jane Austen und andere denken, Männer durften in den Wald gehen, Frauen durften dann auch gar nicht in den Wald gehen. Erst mit diesem Domestizieren vom Wald wurde es überhaupt möglich, dass es Wege gegeben hat, dass man reingegangen ist, dass das Bedrohliche weg ist. Und das ist, denke ich mal, ein sehr europäisches Phänomen, auch noch einmal dazu, dass man das überhaupt tut. Und nicht nur Ehrfurcht und Angst vor den Gefahren des Waldes hat. Aber es hat eben diese Wirkung für einen selbst. Und ich denke, da ist vielleicht so dieses Wichtige, dass wir so ein Imperativ haben, dass dieses Caring for Nature heißt ja nicht, ich kann nicht nichts tun. Also es gibt da eigene Verantwortung. Und wenn das ja leider jetzt nicht so gut läuft im Moment mit diesen Klimaaktivistinnen oder einen Weg entgenommen hat, der vielleicht nicht so hilfreich ist, weil er so stark in die Verzweiflung gegangen ist. Aber dieses For Future-Bewegung, die hatte ganz was Starkes gehabt. Und nicht umsonst gibt es in der integrativen Therapie als einen wesentlichen Faktor die Solidaritätserfahrung als heilen, einsamen Weg. Und da ist es so wichtig, diese Verknüpfungen herzustellen, anzuschauen, wo kann ich in ein politisches Handeln kommen, wenn das für mich passt, wo kann ich mich einbringen, weil es mir Sicherheit gibt. Das ist ja dieses Multiprofessionelle, das wir auch im therapeutischen Arbeiten immer haben, dass es ja nicht hinter der Therapietür aufhört, sondern wir in diese Netzwerke gehen. Und das ist für mich so die Antwort, da geht es nicht nur um eine Romantik.
Aber das halte ich für einen ganz einen wesentlichen Punkt, weil man könnte natürlich in der Therapie auch sozusagen in diesen Rückzug gehen.
Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Der Weg nach innen heißt Selbstregulation. Und über die Selbstregulation aber in der Wirkmächtigkeit, in der Veränderte zu kommen. Ja, nicht ausgeliefert zu sein, sondern agieren zu können. Ja, dieses Zwischen, dieses, ich sage immer so gern Mind the Gap, das irgendwie wirklich so, dieses Zwischen zu erleben und über das aber wieder in eine Kraft zu kommen. Ja.
Macht es in dem Kontext einen Unterschied, wenn Naturtherapie in einem Gruppensetting stattfindet?
Sehr, weil dieses Voneinanderlernen immer wunderbar ist. Und dieses, also was erfahrt der, die andere? Und so ein bisschen dieses Abschauen, dieses Zusammentragen. Ja. Ich arbeite gern so naturtherapeutisch ja, mit intermediären Quergängen. Das heißt, wir sind nicht nur im Wald, sondern wir sind im Malen, im Ausdruck, im Bewegen und ganz stark in der gegenseitigen Resonanz in der Rezeption.
Weil du das jetzt gerade schon angesprochen hast, wenn der Wald ein Therapeut wäre, was für eine Art Therapeut wäre er denn?
Sicher integrativ.
Also ein Mischwald quasi.
Genau.
Und wenn du so ein Rezept schreiben müsstest für Wald, ja, also das heißt, wenn du ein Rezept ausstellen könntest für Wald, ja.
Mache.
Was würde denn da in der Packungsbeilage stehen? Da stehen ja immer die Anwendungen, da stehen aber auch die Nebenwirkungen. Mhm. Die Wirkungen.
Ja, das, also Rezept ausstellen tue ich gern. Und die Frage ist ja dann immer, ob das Rezept eingelöst wird zuerst einmal. Und wenn nicht, dann ist ja die Frage, warum nicht und so. Das ist eine gute Frage, weil auf die Nebenwirkungen weiß ich da wahrscheinlich viel zu wenig hin. Genau, aber natürlich, Achtung, es kann unglaubliche Entspannung eintreten. Bis hin zu Verkehrstauglichkeit, müsste man wahrscheinlich sogar sagen. Ja, also weil Entspannung, Müdigkeit natürlich dann die Konzentration herabsetzen kann für alles andere. Das mit den Allergien haben wir eh besprochen, auf das gehört immer hingewiesen. Und ich habe es Gott sei Dank irgendwie noch nie erlebt, dass es wirklich sowas, also dass es Angst ausgelöst hätte oder was. Aber das könnte natürlich auch sein, also weil Entspannung ja Angst auslösen kann.
Also ich bin ja in einer Gegend Therapeut, wo es auch sehr viel Natur gibt und auch sehr viele Naturerlebnisse, aber auch immer wieder Naturkatastrophen. Wir haben einfach immer wieder mit Wasser zu tun. Die Donau ist das eine, die ist jetzt relativ reguliert, und der Kamm bei uns ist das andere. Es gab ja das 2002er Hochwasser und da gab es einfach jahrelang Patienten, Patientinnen, die nicht mal duschen konnten.
Mhm. Menschen, die Naturkatastrophen erlebt haben, das steckt ja unglaublich tief. Also das ist wieder Vertrauen gewinnen, ja, dass Natur nicht nur böse ist.
Ich war jetzt gerade letztes Wochenende im Ispertal und privat, und dort war aber gerade eine Art Therapiewoche am Laufen von Kindern und Jugendlichen, wo es in der Familie einfach ein anderes krankes Kind gibt. Und der Fokus in dieser Woche war aber auf den Geschwisterkindern. Und es war eben therapeutisch und psychologisch begleitet, aber eben auch durch Naturpädagogen. Und die haben eben da diese beiden Ansätze verknüpft. Wir haben es total spannend gefunden. Wir haben es ein Stück weit eben mitbeobachtet, manches. Ja. Einfach auch so dieser Ansatz in dem Bereich. Und dann eben gibt's, haben wir gelesen, später noch eine Woche, wo die tatsächlich eine Trauerwoche ist für Familien, und da eben auch wieder eben diesen therapeutisch-psychologischen Boden mit diesem erlebnispädagogischen beziehungsweise auch naturtherapeutischen verknüpft.
Ja, ich glaube, dass das immer breiter wird, oder? Also, dass das immer mehr auch akzeptierter wird und immer mehr in unseren Alter, in den pädagogisch-therapeutischen mit reinfließt und vielleicht sogar umgekehrt auch. Also, weiß nicht, ob du das auch machst, du gehst raus in den Wald oder in den Park oder wo auch immer, aber kann man die Natur nicht auch in den Therapieraum mit reinnehmen?
Total, ja. Also, ich kann mich erinnern, bei der Green Meditation-Ausbildung war eine Witwe, also die war frische Witwe und hat sehr, sehr über dieses große leere Haus geklagt, diese Abwesenheit. Und das war sie mit einem Hilarion Betzold, und der hat sie gefragt, welche Pflanzen sie im Haus hat, dann welche Pflanzen sie mit ihrem Mann gemeinsam gehabt hat. Da war so eben irgendwas, was sie auch zur Hochzeit gekriegt haben, was mittlerweile ein Riesending war. Es war kein Gummibaum, ich habe mir jetzt nicht gemerkt, was es war, es war irgendwie was Giftiges. Aber jedenfalls hat er mehr oder weniger ihr erklärt, sie ist nicht allein. Und hat mit dem dann irgendwie weitergearbeitet. Und da habe ich mir viel abgeschaut. Also weil ich gemerkt habe, eben wenn Menschen in Pflegeheimen sind, kaum rauskommen, dann ist es eine Möglichkeit, ins Meditative zu gehen und den Raum herzuholen. Aber es ist manchmal auch ganz hilfreich, einfach haptisch eine Pflanze herzuholen oder die da zu haben oder in den Austausch zu gehen oder zu schauen. Also wenn wir immer vom Konoe reden, mit dem wir unterwegs sind, ja, in diesem Zusammenleben gibt es auch Pflanzen, mit denen wir zusammenleben. Da ist ein sehr altes Ehepaar zu mir gekommen, die weit über 50 Jahre verheiratet waren und die sich nicht mehr ausgehalten haben, weil es einfach nur noch umgangen ist, sich gegenseitig zu pflegen und die Pflege gegenseitig zu organisieren, und vieles, 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 was sie gehabt haben, war weg. Und sie haben einen Totenbaum geschenkt gekriegt zur Hochzeit, der war mittlerweile riesig, sehr, sehr riesig, und ich habe ihnen ein Rezept mitgegeben, dass sie sich still unter diesem Baum setzen sollen für eine halbe Stunde, und dann darf der eine eine halbe Stunde reden und dann darf der andere eine halbe Stunde reden, ja, und nicht unterbrechen. Und sie sind dann wiedergekommen, der Mann hat zu mir gesagt, ich habe meiner Frau das erste Mal zuhören können. Und was total nett war, ist dann noch, dass sie dann auch gesagt haben, und sie sind irgendwo am Wechsel oder war unterwegs gewesen und mit einem Kind und sind dann abgefahren und haben sich dort eine Baumgruppe gesucht und haben darüber gesprochen, welche Urlaube sie miteinander erlebt haben. Frau Magister, haben sie gesagt, das war da viel mehr als die Zeit, die sie uns aufgeschrieben haben.
Mhm. Ja, ja. Vielleicht noch so eine abschließende Frage. Wenn du dir ein Tier oder eine Pflanze oder einen Baum oder wie auch immer als Co-Therapeut, Co-Therapeutin aussuchen könntest, was wäre das?
Die kaukasische Flügelmus.
Was ist das bitte?
Unglaublich schön. Also ich bin über den Joachim Meyerhoff drauf gestoßen, über sein letztes Buch, das ich gelesen habe, weil er sagt, man muss einmal im Leben eine kaukasische Flügelnuss gepflanzt haben und hat das da wo seine Mutter lebt, dann gepflanzt. Und das hat mich sehr beschäftigt und dann bin ich auf die Suche gegangen und bei uns in der Nähe gibt es eine. Und ich wohne in der Nähe von einer Kirche und dahinter ist diese kaukasische Flügelnuss. Und die hat so ganz viele Verzweigungen und meine Kinder sind dort unglaublich viel herumgeklettert. Man kann sich wunderbar darauf verstecken. Sie hat so ganz lustige Blüten, die nach unten hängen. Sie hat unglaublich schöne verschiedene Blätter und sie ist so unglaublich vielfältig, dass man da sehr lange bleiben kann.
Okay, super. Ja, vielen Dank für dieses Gespräch, Astrid.
Danke euch.
Sind wir am Ende des Podcasts angelangt? Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten.
Danke.